Dort unterscheiden sich Alex und ich auch völlig so von der Gesprächsführung. Also eben, du hast gesagt, du kommst vom kurzen, schnellen Boulevardesken auch eher. Ich eher von diesen Formaten, wo man auch mal gerne mal 15 Minuten Gespräche drauf machen, live oder nicht live. Und ich glaube, dort unterscheiden wir uns extrem auch in der Machart. Was aber am Format ganz per se, glaube ich, extrem gut tut, dass da mehrere Leute mit ihren Persönlichkeiten und Vorlieben in die Gespräche führen.
Swiss Podcast.
Willkommen zum Swiss Podcast Magazin. Heute da sind zu Gast bei mir die Macherinnen und Macher vom Zurich Pride Podcast. Johnny Bohr und Alexander Wenger, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Wir möchten zurückschauen, wie das war damals, wo es angefangen hat. Mögt ihr euch zurückerinnern an die allererste Folge, wie ihr zu der Idee gekommen sind damals?
Ja, die erste Folge, das ist vor 4,5 Jahren über den Äther gegangen. Mein jetziger Freund, aber mein damaliger noch nicht Freund, der Kevin Berg, hat die Idee gehabt, wir machen doch einen Podcast, weil Zurich Pride findet ja eigentlich nur einmal im Jahr im Juni statt. Das ist eine Demo und ein Festival. Und so können wir das queere Lebensgefühl eigentlich das ganze Jahr ausstrahlen. Und dann ist die Idee, wir machen doch einen Podcast. Und die Idee war am Anfang, einfach alle Buchstaben von LGBTIQ mal durchzutalken. Also einmal lesbisch, einmal bi, einmal schwul. Und dann ist es wahrscheinlich fertig. Aber jetzt sind wir bei 140 Folgen und es ist ganz anders rausgekommen.
Also eigentlich könnte man sagen, das Ganze ist eine Liebesgeschichte zwischen dem Kevin und dir, die euch unter anderem über den Podcast gefunden haben.
Absolut, ja. Wenn man ja viel zusammen schafft, lernt man sich auch kennen und dann ist irgendwann so ein bisschen, ja, was machst jetzt du noch? Gehen wir noch eins ziehen und dann schubsi wups, jetzt wollen wir zusammen.
Wie hat es angefangen damals mit der allerersten Folge? Weißt du, was für ein Thema das war?
Ja, genau. Das Thema war dank Samenspende zur Regenbogenfamilie. Das war ein lesbisches Paar, das eine anonyme Samenspende gemacht hat. Das ist aber noch aus meinem Umfeld gewesen, weil meine Schwester kennt die einfach einem lesbischen Pärchen. Und so bin ich auf die Geschichte gekommen. Und am Anfang ist das aber auch so gewesen. Ich habe wirklich mein Umfeld abgerast und jedem, der etwas zu erzählen gehabt, habe ich ins Studio reingelockt. Und erst später haben sich dann die Leute selber beworben. Aber das war so der Anfang gewesen.
Aber so fängt es ja an bei den Podcasts. Man hat mal eine Idee, man sagt, ich möchte etwas machen, da gibt es sicher gute Geschichten. Und dann fängt man einfach mal an. Und von dort an entwickelt sich es dann auch.
Ja, absolut. Also wir haben weder eine grosse Erfahrung gehabt, wie ist eigentlich das technisch, also was muss man da alles beachten, wie baut man eine Geschichte auf. Ich komme so vom Fernsehen, ich bin mich gewöhnt, alles kurz, 1,30, 2,50 und so. Und plötzlich haben wir da so ein riesiges Volumen, das man kann füllen kann. Welche Geschichte funktioniert, welche nicht, das war auch ein Learning gewesen. Heute würde ich nicht mehr alle Gäste einladen oder so. Ich habe zum Beispiel am Anfang auch Leute eingeladen, die ganz jung sind, aber einfach noch nichts zu erzählen haben. Das war auch so ein Learning gewesen. Und von dem her, ja, es war ein konstantes daran arbeiten. Also wir haben bis heute immer wieder, oder ich im Team oder mit dem Kevin und mit der Shani immer darüber reden, wie steigen wir ein, was haben wir für einen Titel, was für Gäste passt, was passt nicht, was ist der Spin oder auf was ist der Fokus. Oder, weil die Menschen sind komplex, sie haben verschiedene Geschichten und am Anfang muss man es halt zusammenbrechen. Ich soll mal sagen, abbrechen auf 45 Minuten. Und das zu lernen, war für mich eine mega spannende Reise gewesen.
Und ich glaube, dort unterscheiden sich Alex und ich auch völlig so von der Gesprächsführung. Also eben, du hast gesagt, du kommst vom kurzen, schnellen Boulevardesken auch eher. Ich eher von diesen Formaten, wo man auch mal gerne mal 15 Minuten Gespräche drauf machen, live oder nicht live. Und ich glaube, dort unterscheiden wir uns extrem auch in der Machart. Was aber am Format ganz per se, glaube ich, extrem gut tut, dass da mehrere Leute mit ihren Persönlichkeiten und Vorlieben in die Gespräche führen.
Aber beide im Hintergrund in den Medien, als Medienschaffende, was ist beim Podcast machen? Was haben die da müssen neu lernen, redaktionell, was Moderation angeht? Was machen die anders?
Zu meinem allgemeinen Arbeiten beim Radio hat sich eigentlich nicht mega viel verändert. Ich glaube, es ist wirklich das Gefäß per se, das einfach länger ist. Und man darf auch Zeit haben. Und man muss nicht immer gerade, man darf auch mal eine Recherchefrage in dem Sinn stellen, wo man, wenn man nur 3,5 Minuten Zeit hat, nicht kann stellen. Also dort muss man irgendwie einfach direkter sein. Und das finde ich mega schön, dass man den Leuten auch Platz geben darf, auch nicht muss unterbrechen oder nicht immer muss unterbrechen. Und jetzt im Gegensatz zum Live-Gespräch im Radio natürlich, dass man Post-Production hat. Also dass man schlussendlich dann wirklich das, man findet, ja, das ist ein bisschen Eier oder ist nicht so gelungen, das nimmt man dann halt raus.
Was ich am meisten unterschätzt habe, ist, wie viel Persönlichkeit ich von mir hineingeben, oder? Weil es ist etwas sehr Intimes, es ist nur die Stimme, oder? Man hat kein Gesicht, wie beim Fernsehen zum Beispiel, oder keine dramatische Musik, und es ist nicht geschnitten, sondern es ist sehr viel von mir drin. Und was mich auch erstaunt hat, ist, man sagt ja mit der Psychologie die parasoziale Beziehung, oder? Die Leute hören unseren Podcast beim Aufstehen, beim Einschlafen, beim Bügeln, beim Kochen. Und ich habe wie gemerkt, die Leute reagieren ganz stark auf die Geschichten, aber auch auf mich als Moderator. Das heisst zum Beispiel, wir haben eine Folge, die heisst «Verstoßen von der Familie», wo ein junger Mann erzählt hat, wie seine Familie ihn verstoßen hat, weil er schwul ist. Und die Person hat nachher 50 Nachrichten bekommen auf Insta per E-Mail. Und wir sind ja immer noch ein kleiner Podcast, also vielleicht eine Folge wird 3000 Mal gestreamt, oder? Mhm. Und ich komme ja von den Massenmedien und ich kenne das wirklich nicht. Also ich habe bei Tele Zürich geschafft, ich habe für SRF geschafft, ich habe für Blick geschafft. Ich habe noch nie erlebt, dass Protagonisten 50 Nachrichten bekommen. Und aber auch ich, wenn ich in den Ausgang gehe, wenn es im queeren Kontext ist, jedes Mal kommt jemand und sagt, hey, die Folge habe ich gerade letztens gehört, so krass, oder der Gast ist so crazy gewesen. Und ich merke, dass Leute ganz stark auf das reagieren. Und das habe ich absolut unterschätzt, wie intensiv die, jetzt tue ich einen Fachbegriff noch, also die Hörbindung ist mit mir als Figur.
Also Hörbindung, aber auch die Resonanz, die da ist, dass man eben angesprochen wird, dass emotional bewegt, dass den Leuten nachgeht. Wie ist das bei dir?
Also identisch, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so viel im Ausgang, vielleicht wie der Alex, aber es ist definitiv so, dass man darauf angesprochen wird, und zwar nicht nur im queeren Kontext. Also es hat auch schon gegeben, dass ich einkaufen zu Hönke in meinem Quartier und dann in einen Laden reingegangen bin, einen kleinen, so einen Bioladen, und dann sagt die Frau, sie sind die von diesem Podcast. Also, und das hat mich extrem erstaunt. Und die, so wie ich sie wahrnehme, ist weit weg vom queeren Umfeld. Was ich noch mit Alex noch mal ergänze, was wirklich ein grosser Unterschied ist, glaube ich, zum journalistischen Arbeiten, wenn man für Medienhäuser arbeitet, ist halt tatsächlich, dass man Persönlichkeit reingibt. Also wenn ich für SRF ein Interview mache, dann kommt sehr wenig von meiner Persönlichkeit und von meiner Haltung und meine Meinung schon gerade gar nicht zum Tragen. Und das ist hier halt definitiv anders. Es gibt auch Podcasts, wo ich auch eine Anekdote von mir selber erzähle und durch das etwas von mir preisgebe. Und das macht uns wahrscheinlich so nahbar, schlussendlich, oder? Dann haben Sie auch das Gefühl, man kennt uns auch so ein bisschen.
Also ich habe schon mehrmals brüllt im Podcast, weil mir die Geschichte so nicht gegangen ist, also wenn jemand so Ablehnung erlebt oder Gewalt etc. Und ich glaube, wir sind... Klar sind wir JournalistInnen, also Janine und ich, aber wir sind halt auch Teil von dieser Community. Und wenn jemand ein ganz schlimmes Coming-out hat, dann kann ich mich wie nicht zurücknehmen. Und ich glaube auch, dass das im Podcasten anders ist. Ich glaube, man darf mehr von sich hineingehen. Und die Schwelle zu, was ist noch Journalismus und was ist Aktivismus, die ist ein bisschen verschwommen, oder? Ich dürfte niemals in einem Interview, wenn ich fürs Fernsehen anfange, brüllen. Aber ja, ich muss jetzt nicht auch, es macht auch keinen Sinn, dass ich ein Eisklotz bin und einfach ein knallhartes, investigatives Interview mache im Podcast.
Wenn wir zurückschauen dann an Anfang auf die ersten paar Folgen bis heute, wie hat sich die Art vom Storytelling, vom Geschichtenerzählen, wie hat sich die verändert?
Also am Anfang haben wir eher schwule Geschichten gehabt. Das hat natürlich auch mit mir zu tun, weil ich halt ein schwuler Mann bin und halt aus meinem Umfeld natürlich die Leute rekrutiert habe. Darum ist es eben auch super gewesen, dass später dann auch Janine dazugekommen ist, weil sie ein anderes Umfeld hat als das Thema Sport zum Beispiel, wo jetzt mir nicht wichtig ist und Janine mega einen Zugang hat. Also ich glaube, wir sind diverser geworden. Ich habe das sogar dann gemessen. Ich habe dann irgendwann mal die Geschlechtsidentität von jedem Gast reingetan und die sexuelle Orientierung, bis man fast bei 50%, jetzt ohne Non-Binarität, bei den Geschlechtern sind. Und auch Storytelling hat sich sicher auch verbessert. Also ich habe früher immer angefangen, wie bist du aufgewachsen, wie war dein Outing, es war immer alles chronologisch gewesen. Und das war dann mal ein bisschen auch langweilig teilweise gewesen. Und so habe ich irgendwann später ein kleines Beispiel bei dieser Folge «Schwanger und verliebt in eine Frau», bin ich gerade rein. Fabienne, du bist ins Fitness, du hast die Frau gesehen und dich verliebt, was ist passiert? Also wir sind gerade mit der Geschichte reingefräst. Und dann war es so ein bisschen, und wie dein Mann reagiert hat, über das reden wir später, zurück zu deiner Kindheit. Also ich glaube, wir haben wie die Geschichte anders gesponnen, weil ich wollte natürlich auch fertig gelassen werden und wir müssen die Leute unterhalten, bei der Stange behalten.
Also in Cliffhangers dazu genommen.
Also das ist wirklich wie im normalen Fernsehen auch. Cliffhangers, Teasers, nochmal ankündigen, ja später wirst du dann dort das und das erleben, doch zuerst zu dem, also das sind wir halt auch ein Medienprodukt.
Also boulevardeskere Erzählformen, wenn man das so böse darf unterstellen, Alex.
Ja, also ich finde, Boulevard ist ein Handwerk, wo unterschätzt wird und Gianni und ich reden gerne über das, haben ein bisschen streiten oder diskutieren, aber ja, es ist ein Mittel, das ich jetzt nicht abstreite.
Es weckt Emotionen, es hilft aber auch Fragen zu stellen und irgendwo einzuordnen, wo eine Geschichte dann auch hergeht, die einem erzählt wird.
Voll, und das ist auch mega wichtig. Also gerade eben, weil wir können nicht wir können schon vorspulen, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Darum muss man ja die Hörerinnen und Hörer schon ein bisschen Stangen behalten. Ich glaube, das ist mega wichtig. Ich glaube, vom Erzählspiel oder von dem Teasen sind wir uns nicht uneinig, was wo ich immer froh bin, wenn der Alex Social Media macht. Das ist zugespitzt, das ist knackig, das ist und also beim Titel, weil das ist nicht so meins. Also ich gehe in Gespräche, glaube lieber in die Tiefe. Und mit dem will ich nicht sagen, dass der Alex nicht in die Tiefe geht, überhaupt nicht. Aber eben so das Knackige, Griffige, das ist sein Metier. Und das ist aber auch super, weil wir müssen ja nicht alle alles können.
Also, genau so ergänzen wir euch natürlich
ja,
auch.
Genau.
Es sind natürlich auch Geschichten, die ihr erzählt, die ans Herz gehen. Es sind urmenschliche Geschichten, die ihr auch erzählt. Johnny, du hast gesagt, es ist eben nicht nur die Queery Community, sondern es ist einfach der Mensch, der berührt ist von diesen sehr menschlichen oder sogar urmenschlichen Geschichten.
Also ich glaube, der Mensch interessiert sich grundsätzlich für einen Mensch. Das ist einfach mal so ein Grundsatz. Und egal, ob man mit einer Biografie Berührungspunkte hat oder eine Biografie tangiert, interessiert man sich, wie Menschen Probleme lösen. Weil schlussendlich ist Problemlösungsstrategie ja immer ein bisschen die ähnliche. Also man lernt ja auch, wenn man sieht, oh, die Person hat so ein Hindernis müssen überwinden und die hat das so und so gemacht und ist so gewachsen dran, das gibt einem ja Mut, egal ob man in der identischen Situation ist oder nicht. Und ich glaube, darum funktionieren die Geschichten einfach irgendwie. Es sind Menschen, die anderen Menschen können Mut machen, weil sie irgendwie ein Problem gelöst haben in ihrem Leben.
Und es sind Geschichten, die zwar überall vorkommen im Alltag, die aber nicht im Alltäglichen oder in den Massenmedien so erzählt werden. Die haben extrem viel Primär erbracht, also Geschichten, die ihr ausgraben habt, Geschichten, die ihr als allererstes Mal erzählt habt, wo sich Protagonistinnen und Protagonisten euch auch anvertraut haben.
Mhm. Ich glaube, dass halt bei unserem Podcast ist so, dass wir halt wie eine gewisse Grundwissenschaftlichkeit haben. Also, wir sagen nicht jedes Mal, wir tun nicht jedes Mal LGBT erklären. Oder all die Sachen, die halt Massenmedien ständig machen, so, ja, wann hast du dich denn geoutet? Wie haben deine Eltern reagiert? Das sind alles legitime Fragen und die dürfen wir auch stellen. Aber ich glaube, Janine und ich sind wie schon darüber hinaus weg, oder? Bei uns geht es mehr darum, mit welchem Wert bist du erzogen worden? Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Was macht das mit dir? Und ich glaube, durch das wir selber auch queer sind, öffnen sich die Leute unheimlich, weil sie wissen genau, da bin ich in einem safer Space, ich kann meine Geschichte erzählen, mein Gegenüber hat das auch. Und das führt dazu, dass die Leute einfach sehr offen sind und viel preisgeben. Und wir viele Leute hatten, die so uns schreiben, das ist das, was mich so überrascht hat. Es hat mal jemand geschrieben, der als Hofdame bei Bauerledig Such mitgemacht hat, heute aber als Transmann lebt. Oder? Die Person hat nicht am Blick oder 20 Minuten geschrieben, sondern am Zurich Pride Podcast und hat sogar selber gesagt, ich höre euren Podcast und er hilft mir. Und jetzt nach, keine Ahnung, 2 Jahren oder nach 100 Folgen, jetzt ist es Zeit für meine Geschichte. Und das haben wir ganz oft, dass Leute von sich aus sagen, ich möchte meine Geschichte erzählen und ich weiss, es ist erzählenswert. Und das ist mega faszinierend.
Du hast den Safe Space angesprochen, mit Gewissheit, man hört mir zu, ohne zu urteilen, ohne zu werten. Also man möchte einfach verstehen, warum mache ich was, wie ist es mir gegangen, was für Probleme, was für Hürden sind auf mich zugekommen. Was hat das mit mir gemacht und wie bin ich mit diesen Herausforderungen auch umgegangen?
Ich glaube, das ist auch vielleicht noch ein Unterschied zu unserem sonstigen Arbeiten. Die Leute können wirklich erzählen und natürlich machen wir auf eine gewisse Art und Weise Faktencheck oder fragen mal kritisch nach, aber es hat sicher nicht den gleichen kritischen Ansatz, wie man das jetzt würde in anderen Medien machen. Und trotzdem probieren wir ja, also Hass hat keinen Platz oder wenn jetzt jemand anders diffamiert, das hat definitiv keinen Platz, ich würde reingrätschen in so einem Moment. Und gleich ist der Space ein bisschen grösser, als das wahrscheinlich sonst ist. Also man wird nicht per se einfach schon von uns kritisch beäugt.
Ja, ich glaube, bei uns ist es mehr wohlwollend und bei uns haben aber auch die ZuhörerInnen die Garantie, dass die Geschichte immer positiv aufhört. Und positiv heisst aber nicht, dass die Lebensgeschichte positiv ist, sondern positiv bedeutet, der Mensch hat zu sich selber gefunden und steht zu sich, oder? Zu dieser Geschichte oder verstoßen von der Familie, er hat bis heute nicht mehr Kontakt mit dieser Familie und das Band ist gebrochen. Aber das Positive ist, er steht zu sich selber, er hat ein neues Leben aufgebaut und er macht weiter. Und egal wie schlimm und tief wir machen im Podcast, und die Leute wollen natürlich auch Geschichten, die stark und emotional sind, am Schluss ist immer das Bekenntnis zu sich selber. Und das ist, glaube ich, die Garantie, die wir geben, dass wir wie Hoffnung geben und zeigen, wie menschliche Geschichten verlaufen.
Sind schon, ich schaue dich an, du bist, wenn du an die Geschichte denkst, du bist bis heute immer noch wieder berührt, wie die Geschichte vonstatten gegangen ist.
Ja, absolut. Also es hat x Geschichten gegeben, wo ich wirklich selber habe angefangen zu brüllen, weil ich dann wie so die Schwelle vom Journalist zum Mensch sein übersprungen habe, weil ich mich ja auch wohlfühle in dem Studio und das auch gerne mache. Und es hat auch noch andere Geschichten gegeben. Ich hatte eine Frau mit der Geschichte schwanger und verliebt in eine Frau. Sie war mit dem zweiten Kind schwanger gewesen, eigentlich mit einem Mann verheiratet und dann verliebt er sich in eine Frau. Kommt das Kind über, trennt sich vom Mann, hat dann am Schluss mit der, glaube ich, Borderlinerin eine Beziehung. Also auch ganz, ganz starke Geschichten. So. Und das berührt mich mega. Es berührt mich, dass die Leute uns das anvertrauen. Es berührt mich, dass jemand die Stärke findet, im Schlimmsten trotzdem zu sich zu finden. Und es berührt mich, wenn die Leute im Nachhinein schreiben, hey, wow, so eine krasse Folge, das hat mich inspiriert. Also es ist wie, wenn ich das jetzt ganz wirtschaftlich anschaue, Win-Win-Win-Situation, es sind wie so all werden wie gestärkt aus dieser Sache rausgekommen.
Ja, ich würde sagen, es ermutigen oder das Mut machen, sagen dort, wo man vielleicht nicht weiter weiss oder das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Es gibt immer einen Weg, wir finden, aber es braucht auch Kommunikation, es braucht einen Austausch mit anderen Menschen, die einem vielleicht eben auch helfen, die Weg zu finden.
Ja, und es ist ja in die Öffentlichkeit zu treten, indem man ein Gast ist in so einem Zurich Pride Podcast jetzt zum Beispiel. Das bedeutet ja immer noch eine Stufe mehr als, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, nur ein Coming Out. Und dann sich anstehen und wirklich für die Öffentlichkeit sichtbar werden mit seinen Hindernissen, die man hatte, mit den Gedanken, mit den Problemen, mit den Knörzen, das ist ja wie einfach nochmal eine Stufe mutig mehr. Und ich finde es auch einfach mega schön, dass sie bei uns in diesem Gefäß auch die Möglichkeit haben, weil es wie nochmal so eine persönliche Weiterentwicklung irgendwie kann sein.
Und was ich eben noch spannend finde, viele Kombinationen, die wir in der Sendung hatten, die habe ich auch selber auch noch nie gehört. Also das Thema heimlich schwul bei den Mormonen. Noch nie von einem Schweizer Schwulen gehört, der wie der Mormone ist. Und ich glaube, die Leute haben wieso auch, sie kommen ja zu uns, weil sie die Geschichte so wollen erzählen, wie sie es erlebt haben. Oder? Es ist nicht jemand anders, wo dann einen Beitrag gestaltet oder dann das auf zuspitzt, sondern sie können es mehr oder weniger 45 Minuten, 60 Minuten, 30 Minuten am Stück erzählen. Wir machen natürlich ein paar kleine Schnitte, wenn es ein bisschen abdriftet oder mache ich ein bisschen langweilig wird. Aber man ist eigentlich sehr, sehr frei in dieser Wahl, oder? Und man kann eigentlich ja, unsere Sprache auch nutzen.
Du hast vorhin gesagt, Janine, es hilft einmal zu kommunizieren, es braucht Mut und der Mut, an die Öffentlichkeit zu gehen, kann einem aber gleichzeitig auch helfen, am eigenen Umfeld, wenn man sich schwer tut, am eigenen Umfeld etwas zu erklären, die richtigen Worte zu finden, um zu sagen, ich komme vielleicht lieber mit der Geschichte zu euch und gebe so aber auch den Menschen um mich herum, wo ich mich schwer tue, so ihnen Draht zu finden mit einer bestimmten Geschichte, mache die Geschichte ihnen so zugänglich, um dort dann auch wieder ins Gespräch zu kommen.
Mhm. Also ich glaube, ich habe zwar jetzt das jetzt noch nie gehört, eben das, es gibt ja eine Möglichkeit, dass man mit uns redet und dann nach einem Umfeld sagt, hört mal den Podcast, dort ist meine Lebensgeschichte drin oder dort ist das, was ich gerne von mir möchte preisgeben drin. Dass das jetzt passiert ist, das weiss ich jetzt nicht, aber eigentlich wäre es eine gute Möglichkeit, auch dass man nicht immer alles tausendmal muss erzählen.
Also ich habe das ein paar Mal gehört, okay, dass Leute gesagt cool. haben, sie schicken einfach nach, wenn sie neue Leute kennenlernen, den Link. Oder sie sind, ich glaube, mit queeren Menschen werden irgendwann mal auch müde, oder? Ich mag auch heute mit bald 38 nicht jedes Mal meine Coming-out-Geschichte erzählen. Und von dem her, ich finde sie eigentlich noch praktisch. Du kannst einfach sagen, hey, ja, ich verstehe, aber lass die Folge und dann geht's weiter. Es ist ja auch noch spannend, es ist wie so ein Zeitdokument. Oder die Person erzählt die Geschichte an dem Tag so. Und ich finde das eigentlich noch praktisch. Du musst nicht 100 Mal das Gleiche erzählen.
Wenn man zurückscrollt bei euch, die alten Folgen, das sind wirklich Kombinationen, die ich so auch noch nie gehört habe, die unglaublich spannend sind. Wir haben eben mal schwul im Militär. Du hast die Mormonen angesprochen, wenn man über ein Auslandjahr macht, schwul ist und dann in einem Mormonenhaushalt, wo sehr queerfindlich ist, landet. Schwul und SVP, queer und schwarz, queer und schizophren, das sind alles Geschichten, die ich so links und rechts im Alltag, die es um uns herum gibt, aber wo das Gespräch wie nicht dorthin kommt, aber vielleicht auch in mehr sollte kommen. Also man sollte auch, oder man darf auch die Bevölkerung sensibilisieren, um auch sensiblere, komplexere Themen, die es überfordert, auch anzusprechen miteinander.
Ja, also ich finde es noch interessant, die Leute haben sich ja vielfach auch selber beworben Und wo ich wirklich gemerkt habe, dass wir da wirklich etwas Außergewöhnliches machen, ist, wo sich ein Transmann beworben hat, der schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat. Also sein Titel war «Ich bin ein Mann und habe ein Kind geboren». Ich meine, wenn man das hört, dann muss man wirklich zuerst im Hirn, hä, wie geht das? Also man kommt in total neue Welten. Und ich habe mir so ein bisschen das Gefühl, ich bin so wie eine Kuh, die auf einer Weide ist, wo das Gras hoch ist und noch gar keine andere Kuh ist dann da gewesen. Und irgendwann so, Janin, komm auf die Wiese, gehen wir mal da schauen. Und ich finde es, ja, das habe ich, glaube erst sehr spät entdeckt, dass wir eigentlich wirklich in einem Ort sind, wo Schweizer Medien oder Medienschaffende das nicht erzählt haben, oder? LGBT ist immer darum gegangen, gell, du wirst diskriminiert, bist du gemobbt worden von den Eltern? Es ist immer das Narrativ gewesen, und das ist ja wichtig, und wir dürfen über das reden. Und ich will niemandem die Geschichte im Pride Month geben, wie viele Hate Crimes es gegeben hat oder so. Aber die Lebensgeschichte, was queere Menschen alles erleben, in welchen speziellsten Konstellationen auch immer, das war wie nirgends gewesen. Und jeder hätte können auf die Wiese gehen. Und wir sind dann halt wie die Ersten gewesen. Und ja, das ist eine ganz schöne, satte, grosse Wiese. Und ich finde es auch schön.
Und ich glaube, Alex, du hast mal gesagt, und der Kevin auch, ihr habt das Gefühl gehabt, jo, das machen wir jetzt ein paar Mal und dann sind die Themen vorbei. Und es hat einfach nicht aufgehört. Also weil die Lebensvielfalt und die Biografien gibt so viel, wie es queere Menschen gibt. Die einen sind spannender, die anderen sind nicht spannender oder nicht spannend, aber die sind da. Und ich glaube, wir sind einfach Plattformen, wo man die erzählen kann.
Und ich habe es auch, also es ist spannend, ist auch, wie die eine Folge zu der nächsten führt, oder? Weil ich habe vom Ausgang einen gekannt, der mega selbstbewusst ist und aber auch mega dick. Ich darf das so sagen, weil ich habe mich informiert, im Fettaktivismus darf man dick sagen. Und er hat dann im Podcast, ist er kurz im Titel «Ich bin dick und selbstbewusst» und es ist ein bisschen darum gegangen, wie er ausgeschlossen wird auf Grindr und all diesen Apps. Und dann hat er in einem Nebensatz gesagt, ja, ich nerve es mega, dass er auf Grindr, auf dieser Dating-App, von so viel Feeder angeschrieben wird, die ihn füttern wollen, die das halt einen Fetisch haben. Dann ist die Folge ausgeschaltet worden. Dann meldet sich ein anderer Typ, der sagt, er fände es mega fies, wie wir über Feeder reden und die so wie uns über Fetisch lustig machen, Fetisch-Shaming. Und dann habe ich gefunden, ja gut, dann komm doch du und erzähl du deine Geschichte. Und dann ist er kurz zum Thema, ich füttere Männer beim Sex. Also, eine Folge hat dann zu der nächsten Folge geführt und es hat uns dann auch andere Perspektiven gegeben und mich auch ein bisschen geschult, wo wir ein bisschen schauen, dass wir nicht ins andere Sachen ins Lächerliche ziehen. Oder, also ich habe auch ganz viel über meine eigenen Vorurteile gemerkt, über Fetisch oder andere Lebensweise, weil ich kenne die schwule Lebensweise sehr gut, aber nur schon bei lesbischen Lebensweisen, da trifft es bei mir schon ab und das ist schon mega spannend gewesen bei unserer Entwicklung.
Also zu merken, wo die eigenen Grenzen sind, wo der eigene Horizont aufhört oder noch darf die erweitert werden?
Ja, und der hört bei mir manchmal relativ schnell auch auf. Also ich merke, ich komme auch selber dran, immer wieder an die Grenzen und merke, dass, ich glaube, du bist da sehr aktivistisch unterwegs, ich bin nicht so gleich aktivistisch wie der Alex unterwegs und merke auch, dass ich bei gewissen Themen, gewissen Begrifflichkeiten auch Unsicherheiten habe und fühle mich aber gar nicht schlecht, weil ich glaube, für das bin ich wieder repräsentativ für die Mehrheit der Gesellschaft.
Und genau da gibt es eine Brücke zu bauen in dem Moment. Was sind für Geschichten gewesen, wo du merkst, da ist mein Horizont, darf ich ein bisschen weiter sein, da darf ich ein bisschen mehr auftun?
Also ich glaube, im ganzen non-binären Transspektrum ist nicht so, dass ich meinen Horizont auftun, sondern ich merke, dass ich dort wirklich mega vorsichtig bin beim Artikulieren. Und ich glaube aber, dass die Erfahrung das auch so ein bisschen gezeigt hat, dass ich auch schon reingelaufen bin. Und jetzt zwar gar nicht im Zurich Pride Podcast, sondern ich habe mal für SRF dürfen eine 25-minütige Sendung machen über Intergeschlechtlichkeit im Sport. Also 25 Minuten SRF Primetime ist nicht so schlecht für das Thema und dort sind zwei, drei Sachen falsch gewesen. Und das Bashing nachher ist brutal gewesen. Und dort habe ich gedacht, okay, und zuerst war meine Reaktion gewesen, dann mache ich halt nie mehr irgendetwas. Und wenn ich dann aus der beleidigten Haltung rauskomme, habe ich gemerkt, doch, okay, es ist ja alles berechtigt, ich lerne jetzt, ich wachse jetzt und so. Aber das meine ich jetzt mehr, es ist weniger um den Horizont aufmachen, sondern wirklich einfach so ein bisschen, schon auch so ein bisschen vorsichtig, wie was formuliert wird.
Ihr habt bestimmte Themen aus der Queer Community, dann haben eine eigene Plattform gegeben, es hat eine eigene Serie gegeben, die entstanden sind. Next Generation Queer ist eine davon. Was hat es mit dieser Serie genau auf sich?
Also, bei uns war es halt wie so, so ein Podcast ist unheimlich viel Arbeit, oder? Und wir machen das ja alles ehrenamtlich, wir verdienen da kein Geld. Und LGBT-Themen gibt es schon viel, aber es ist auch endlich, oder? Und darum war es so, auch gewesen, wir möchten sogenannte Panel-Shows machen. Wir haben jetzt drei, und wir haben einmal den Trans-Tisch für Trans-Thema, Next Generation Queer für junge Queer-Themen und mein queeres Geheimnis hat Anna Rosa, was und ich über unser Leben und Aktivismus redet. Und so können wir eigentlich wie den Pride-Podcast langlebiger gestalten, weil wir können, wo wir ein bisschen schwach sind, sind so allgemeine Themen, oder? Weil man kann nicht immer ein krasses Schicksal erzählen. Amix hilft es auch, über ein Thema zu reden, wie zum Beispiel Fremdgehen oder das Thema offene Beziehung. Und das ist eigentlich, eignet sich die Panel-Chance, um übergeordnete Themen zu besprechen, wo alle ihre Meinung rein tun können. Also dort sind wir mehr, dort geht es um Meinungen, dort geht es ein bisschen um Kontroversen und in der Biografie geht es mehr um Einzelgeschichten und ich glaube, so haben wir eigentlich einen guten Mix.
Und ich glaube, den Mix haben wir tatsächlich auch, weil ich glaube, die Themen, die Alex interessant findet, die möchte ich mich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt rein vertiefen. Mhm. Und umgekehrt, wir haben zwar nie über das geredet, ist es genau gleich. Und das ist eigentlich irgendwie noch eine gute Vielfältigkeit, habe ich das Gefühl. Von den Biografien, dann, eben von diesen Schicksalen, wie du das jetzt gerade genannt hast.
Wie sind die Reaktionen gewesen aus der Community, von den Hörerinnen und Hörern?
Auf was?
Auf die einzelnen Serien, dass man tiefer geht, dass man gewisse Themen eben auch eine Stufe höher anschaut, bei anderen wieder sehr nah am Mensch ist, nah am Schicksal ist.
Also das Interessante ist zum Beispiel, dass die Serie «Mein queeres Geheimnis» haben wie die höchsten Klickzahlen, wenn ich jetzt da rein auf Klicks gehe, und sie haben auch die höchste Durchhörquote. Das heisst, rund 80% sind auch nach einer Stunde immer noch dabei. Und während es gewisse Folgen gibt, wo man vielleicht bei 50 oder 60 sind, je nachdem, wie gut der Gast erzählt oder wie spannend das Geschichte ist. Und meine Erkenntnis ist ein bisschen, dass die Leute schon gerne altbekannt sind, wo sie wissen, dass 80% ist immer jemand gleich, oder? Bei «Mein queeres Geheimnis» ist immer Alex, der die Perspektive von einem schwulen Mann hat, Anna die Perspektive von einer feministischen, bisexuellen Frau. Also ich habe das Gefühl, die Leute mögen es, wenn vieles bekannt und immer gleich ist und nur so die Veränderung neu ist. Und bei der Einzelgeschichte ist halt vielfach so, du musst dich auf eine neue Geschichte einlassen. Jeder Gast hat eine andere Stimme. Die einen sind geborene Redner, die anderen haben Mühe zum Reden. Und ich glaube, dass wenn eine Panel-Show gut gemacht ist, sie wahrscheinlich einfach besser funktioniert im Schnitt als jede einzelne, sagen wir mal, Biografie. Aber es kann auch das Gegenteil sein. Also, wenn man kein gutes Panel hat, also der Cast nicht gut ist, dann funktioniert es gerade auch gar nicht.
Aber über Stichwort Kontinuität und eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Vertrautheit, wo man schafft, eine Beziehung, die man aufbaut.
Ja, ich tue jetzt ein bisschen reden, weil Janine hat keine Panel-Show, die dann mir, der Kevin und ich dann die betreuen. Ich glaube, die Leute sind, ich habe mal gehört in den Medien, die Leute mögen zu 80% Bekanntes und 20% Neues. Also wenn ich einen Krimi sehe, dann erwarte ich einfach, dass es eine Leiche braucht, einen Kommissar und eine Lösung. Oder bei einem Liebesfilm weiss ich, am Anfang gibt es ein dramatisches Zusammenkommen und wieder auseinanderkommen, am Schluss wieder ein Happy End. Und ich glaube, bei unseren Panel-Shows ist es eben auch so, man weiß, was man will. Die Leute werden eher Fans, aber wenn es ihnen nicht gefällt, hören sie aber auch nie mehr rein. Also es ist wirklich beides.
Wie sehen die Pläne aus? Wie geht es weiter in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Zurich Pride Podcast?
Also Februar 25 ist unser 5-jähriges Jubiläum und das werden wir, glaube ich, alle unbedingt feiern. 5 Jahre und wahrscheinlich etwa 160 Folgen. Mein Ziel ist auch nochmal der 500'000. Stream, den wir jetzt auch bald haben, also wenn man alle Folgen zusammenrechnet. Aber ja, wir müssen natürlich auch schon überlegen, machen wir es ewig weiter. Was mir wichtig ist, dass wir nicht anfangen wie ausdünnen, dass wir am Schluss wie jedes Thema einfach reinwurschteln, nur damit wir alle 2 Wochen Erfolg haben. Also wenn das Gefühl da ist, wir haben eigentlich alles erzählt, und wir würden schlechter werden, dann wäre für mich auch der Zeitpunkt zum Aufhören. Ich weiss gar nicht, wir haben noch gar nicht über das offiziell geredet, aber das ist so meine Haltung aktuell.
Und was wir alle wissen, wo jetzt so anwesend sind, Kevin Burke, der schaut und lässt uns zu. Dass wir sicher mal zusammenkommen und darüber reden, auch so ein bisschen, was alle beteiligt. Es ist nicht nur Alex und ich und der Kevin, was wir wollen, was wir uns vorstellen, wie es weitergehen könnte. Aber da sind wir in einer Phase, wo wir dir jetzt nicht wirklich eine Antwort geben können, wahrscheinlich eine ganz konkrete.
Du hast gesagt, es stehen ganz viele Leute hinter dem Podcast. Wer ist alles rum, in welchen Funktionen, dass wir sie im Hintergrund auch noch kurz kennenlernen. Absolut. Und vor allem auch verdanken können.
Also wir haben natürlich unsere Next Generation Queer, das sind 4 junge Menschen, das ist der Oli, der Luca, Veronika und Noelia. Dann haben wir den Trans-Tisch, das ist der Olivier, der Nein, bin ich richtig? Nein, sorry. Trans ist Shannon, Nadia und... Sorry, jetzt habe ich ein Blackout. Chef?
Transtisch, ja. Wer ist dabei?
Der Sebastian. Dann natürlich Janine und ich, der Kevin Berg. Wir haben einen neuen Moderator, der Adrian Spring. Wir haben auch ehemalige, also Dominik Rindlich hat auch mal mitgemacht. Dominik Wittmer auch, Julia Kresta. Also es sind sicher etwa so 12 bis 15 Leute. Und die Mia Portmann, die recherchiert. Also wir haben jemanden, der auch nur die Fehler recherchiert. Also es ist wirklich ein grösseres Team. Ja.
Ja, und ich glaube, eine Weiterentwicklung, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist ja, dass wir aus dem Studio ins Live-Setting gegangen sind und ab und zu so Zurich Pride Podcast live gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch eine Weiterentwicklung, die also für mich als Macherin einen brutalen Mehrwert ist.
Einmal in einem ehemaligen Schwimmbad, in einem leeren Schwimmbad habe ich euch gesehen,
moderieren.
In Luzern war das. Wie ist das auch, dass man mal draußen ist, vor Ort ist, auch bei der Community?
Es hat mich sehr berührt, dass wir Leute ein Ticket zahlen, zwei Menschen zuhören, die einfach ein bisschen übertrieben labern auf einem Stuhl hocken. Ich meine, wir haben keine TänzerInnen, wir haben keine Nebelmaschine, wir haben keine Showtreppen, wir haben einfach zwei Leute, die Fragen aus dem Publikum vorgelesen haben und die Leute haben es irgendwie geliebt und das hat mich irgendwie sehr, sehr dankbar gemacht und ich glaube, die Bindung, die Leute haben übers Kopfhören, ist wie so in die Realität übergerutscht und ich habe es mega berührend gefunden.
Und das ist ja immer so ein bisschen, wenn man rausgeht, dass wenn man ein Buch schreibt und eine Lesung hat und plötzlich die Energie gespürt vom Publikum, dann ist das etwas anderes. Dann hat das Buch plötzlich einen Mehrwert irgendwie. Beim Podcast ist es auch, man hat das Studio und eben bekommt vielleicht Feedback im Ausgang oder sonst irgendwie, aber das ist ja dann wie weiter weg. Aber so die unmittelbare Energie spüren, die vom Publikum ausgeht oder auch so eben das, was du sagst, fasziniert mich auch, dass sie eineinhalb Stunden einfach mucksmüßlich konzentriert zuhören. Die Aufmerksamkeitsspanne ist nach 45 Minuten vorbei. Also ich finde es mega, mega schön.
Und ich finde es auch krass, dass nach so Events Leute kommen und irgendwie ein Selfie oder so wollen. Das ist für mich dann,
ja, das ist dann so
schön, aber gleichzeitig ein bisschen skurril.
Ein bisschen befremdend
auch. Es ist befremdend, ja. Aber ja, schön. Wenn das für sie so viel bedeutet.
Aber irgendwann ein Vertrauensbeweis in das, was ihr macht, ein Vertrauensbeweis in euren Wert und...
Ich würde sogar sagen, es ist gerade richtig Dankbarkeit, oder? Dass die Leute wie Identifikation haben. Ich glaube, das ist der Grund, warum auch viele Leute hören. Es hat auch mit einem selber viel zu tun. Da, man kann sich wie eine Scheibe abschneiden, weil wir sind öffentlich, wir stehen zu unserer Identität, zu unserer Sexualität. Wir haben wie eine Reise durchgemacht. Wir stehen dort an und wir sind recht positiv, oder? Wir sind, das nennen wir ja Queer Joy, oder? Es macht auch Spass bei uns zu hören. Man hat eine spannende Geschichte, man lernt spezielle Menschen kennen. Es ist so positiv besetzt, oder? Ich glaube, das ist das, was den Leuten Spass macht, einfach Geschichten zu hören. Und ich glaube, das ist der Erfolg auch vom Pride Podcast.
Ich danke euch herzlich für euer Engagement. Danke, dass ihr da gewesen seid, dass man hinter die Geschichten schauen, die ihr erzählt im Podcast. Und ich glaube, im Endeffekt, es ist urmenschlich, was ihr macht und die wunderschönsten, spannendsten, emotionalsten Geschichten, die ihr erzählt, die uns allen gut tun und uns helfen, uns mit dem auseinandersetzen, wo wir alle sind und was uns im Alltag bewegt.
Danke für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank.
Merci.
Und euch, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Swiss Podcast.